SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Katharina Fordenbacher-Jahn.
Entlastung bei den hohen Preisen. Der Ruf kommt von vielen Seiten. Helfen soll, so schlägt es Bundeskanzler Scholz vor, ein gemeinsames Anpacken von Bundesregierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften mit steuerfreien Einmalzahlungen, damit die Lohnpreisspirale nicht hochdreht. Wie das funktionieren soll, erklärt SWR-Wirtschaftsredakteurin Jutta Kaiser.
Der Vorschlag von Kanzler Scholz an die Tarifpartner sieht so aus. Sie nutzen Einmalzahlungen und der Staat verlangt darauf keine Steuern. Das würde bedeuten, Arbeitnehmer einer Branche bekommen ins Blaue gesagt 1000 Euro steuerfrei. Das entlastet sie sofort. Gleichzeitig steigen die monatlichen Löhne prozentual gesehen nur wenig. Das wiederum wäre für die Arbeitgeber günstiger und würde sie so weit entlasten, dass sie hoffentlich ihre Preise nicht zu stark erhöhen. Die Hoffnung ist also, so einen Stopp zu setzen, also das Hochschaukeln von Löhnen und Preisen zu durchbrechen.
Ja, kann das so funktionieren? Darüber habe ich mit Hagen Lesch, Tarifexperte am Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft IW Köln, gesprochen. Herr Dr. Lesch, zunächst mal, was bietet denn die Idee für Arbeitgeber für einen Anreiz, um letztendlich dann Preise weniger stark zu erhöhen?
Also für die Arbeitgeber bieten einmalige Sonderzahlungen, dass sie zwar kurzfristig belasten, sie sollen ja hoch sein, damit sie die Inflation ausgleichen, aber im nächsten Jahr sozusagen nicht mehr zu Buche schlagen. Das heißt, es ist eine einmalige Kostenbelastung, die sich dann nicht dauerhaft in den Lohnkosten des Unternehmens niederschlägt.
Und wie stark könnte sich das dann auf die Preise auswirken?
Naja, wie die Preise sich entwickeln, hängt natürlich davon ab, was die Unternehmen an Lohnkostensteigerungen haben, aber auch an sonstigen Kosten, Energiekosten oder auch Kosten von Vorleistungsprodukten. Und wenn natürlich die anderen Kosten weiter steigen, ist der Preisdruck insgesamt natürlich immer noch groß, sodass also dieses Konstrukt eben, ja, die Löhne einigermaßen zu kanalisieren, immer nur ein Teil der Inflationstreiber sind. Wir wollen ja nur vermeiden, dass sich verstärkend sozusagen zu den Preistreibern, die wir jetzt haben, auch noch die Lohnpolitik dazu gesellt.
Jetzt haben ja Arbeitgeber und Gewerkschaften den Vorschlag schon abgelehnt mit Hinweis auf die Tarifautonomie. Was könnte denn die Tarifpartner dazu bewegen, womöglich eben doch dazu zu stimmen? Gerade jetzt auch die Gewerkschaftsseite. Wie groß ist das Interesse der Gewerkschaften?
Also die Gewerkschaften wollen natürlich Reallöhne sichern, das erwarten ihre Mitglieder. Wie man das macht, ist ja zunächst einmal egal. Wenn man davon ausgehen kann, dass die Inflation vorübergehend ist, dann kann man sich auch, glaube ich, aus Sicht der Gewerkschaften gut darauf einlassen, eben mit diesen einmaligen Sonderzahlungen zu operieren. Der Anreiz wäre ja, dass diese Sonderzahlungen steuerlich begünstigt sind, so wie Corona-Prämien. Wir wissen ja von den letzten beiden Pandemiejahren auch, dass die Gewerkschaften gerne diesen Corona-Prämien zugestimmt haben, weil einfach Brutto-Netto auch ankommt. Das hat einen gewissen Charme auch für die Gewerkschaften. Problem ist allerdings, dass sich ja nun zunehmend die Angst breit macht, dass die Inflation halt doch länger bleibt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob sich Gewerkschaften jetzt jedes Jahr auf solche Einmalzahlungen einlassen. Das wird dann schwierig. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass gerade die Europäische Zentralbank geldpolitisch signalisiert, wir bekämpfen die Inflation ganz zügig und auch ganz entschlossen, damit die Gewerkschaften auch wirklich, und nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch die Mitglieder und die Arbeitnehmer davon ausgehen können, das sind vorübergehende Phänomene und da ist eben eine solche einmalige Sonderzahlung auch das passende Instrument, um das eben auszugleichen.
Also dann könnten sich die Tarifpartner ihrer Ansicht nach darauf einlassen. Was würde uns das denn als Steuerzahler kosten?
Es ist natürlich völlig logisch, dass am Ende des Ganzen, wenn der Staat jetzt tatsächlich durch diese Steuervergünstigung auf Steuereinnahmen verzichtet, dass natürlich, und die Verschuldung steigt, dass natürlich das irgendwann bedient werden muss. Die Zinsen werden wieder steigen, das heißt, der Zinsendienst wird zunehmen und irgendwann muss man auch Schulden tilgen. Das alles ist in einer gewissen Weise eine Verschiebung von Anpassungslasten auf künftige Generationen. Das muss man ganz klar sehen hier in dem Zusammenhang. Und deswegen kommt man auch, glaube, aus meiner Sicht nicht darum herum, auch in den Tarifrunden jetzt zu akzeptieren, aha, wir haben hier einen Wohlstandsverlust, weil wir als Gesellschaft einfach viel, viel mehr beispielsweise für Energie aufwenden müssen. Und dieser Wohlstandsverlust, das ist wie in den 70er Jahren nach den Ölpreisschocks auch, den muss die Volkswirtschaft als Ganzes tragen. Den müssen Arbeitnehmer und Unternehmen gemeinsam tragen, ein Stück weit. Und durch diese Versuche, das alles irgendwie so auszugleichen, wird natürlich möglicherweise ein Teil auf die Zukunft verschoben. Das kann man machen, damit man auch diese Lohnpreisspirale vermeidet. Aber man darf trotzdem nicht überschießen. Trotzdem sollten die Tarifparteien akzeptieren, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass man halt Reallohnsenkungen in einer solchen Krise akzeptieren muss, ein Stück weit.
Welche Chancen räumen Sie denn diesem Vorschlag überhaupt ein? Also ich meine, ist das ein Ballon, der wieder in der Versenkung verschwindet, oder glauben Sie, da könnte man zu konkreten Maßnahmen kommen?
Ja, da kann man schon zum Ergebnis kommen. Wir wissen aus der Vergangenheit, konstatierte Aktion Schiller 67 oder auch Bündnis für Arbeit, Schröder 2000, 2002 rum, solche vorübergehenden, ja, Agreements, die können durchaus wirken. Das Problem ist, die Politik darf nicht die Erwartung jetzt haben, wir ja vergünstigen Sonderzahlungen. Dafür erwarten wir aber auch, dass ihr euch mäßigt. Das ist, glaube ich, ein Problem. Das Agreement muss so sein, dass man tatsächlich das Signal sendet von der Politik. Also wir stellen euch Rahmenbedingungen. Es liegt an euch, die zu nutzen. Ein Anlauf ist es, glaube ich, allemal wert. Man muss aber auch ganz klar sehen, wenn die Inflation sich verfestigt, wir haben nächstes Jahr dasselbe Problem. Ja, und man wird nächstes Jahr nicht schon wieder dann so eine konzertierte Aktion mit Einmalzahlungen machen können. Darauf werden sich die Gewerkschaften mit Sicherheit nicht einlassen.
Sagt der IW-Tarifexperte Hagen Lesch. Die EU-Energieminister wollen erneuerbare Energien schneller ausbauen und sind sich auch einig, dass es verbindliche Sparziele braucht. Das haben sie in Luxemburg mitgeteilt, denn das hat ihr Treffen heute gezeigt. Die Lage spitzt sich immer weiter zu.
EU-Energiekommissarin Kadri Simson spricht in Luxemburg direkt aus, worum es geht. Vor allem mit Blick auf die Gasversorgung.
We all know, situation is serious.
Und das könne sich durchaus weiter verschlechtern. Schon jetzt seien es schließlich 12 EU-Staaten, denen Russland das Gas ganz oder teilweise abgedreht habe. Die russischen Gasimporte seien derzeit nur noch halb so hoch wie vor einem Jahr. Simson geht davon aus, dass diese Menge weiter zurückgehen wird. Darauf müsse man sich vorbereiten. Zurzeit allerdings spürt die Bevölkerung in Europa lediglich am Preis, dass Gas ein wirklich knappes Gut ist. Doch das könne sich sehr schnell ändern, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
Die Gegenwart täuscht über die bedrohliche Situation im Winter hinweg. Und um diese zu bestehen, müssen wir die Speicher voll haben. Wir müssen die Verbräuche runterbringen und wir brauchen mehr Kapazitäten. Daran arbeiten wir, an allen drei Sachen arbeiten wir unter Hochdruck.
Und doch, das alles braucht Zeit zur Umsetzung. Deshalb gibt es in einigen EU-Staaten auch den Wunsch, das Gas international gemeinsam einzukaufen. Denn dann habe die Europäische Union die Möglichkeit, den Gaspreis zu drücken. Aus Belgien kommt die Idee, dabei nur noch einen gemeinsam festgelegten Höchstpreis für das Gas zu bezahlen. Wie hoch der sein soll und ob dann als Konsequenz möglicherweise gar kein Gas mehr aus Drittstaaten nach Europa kommt, diese Frage bleibt heute in Luxemburg ohne Antwort. Stattdessen auch von Frankreichs Energieministerin Agnès Pannier-Runacher die feste Absichtserklärung, dass Europa weiter daran arbeiten werde, die Energiewende zu schaffen. Habeck sagt es konkreter, er will eine drohende Gasrationierung in Europa unbedingt verhindern. Denn
das ist ein Szenario, wo man nichts richtig machen kann. Nur Dinge mehr oder weniger falsch. Entsprechend arbeiten wir, und dass es dazu nicht kommt.
Immerhin, von Streit zwischen den EU-Staaten um die Verteilung des immer knapper werdenden Gases ist nichts zu spüren. Im Gegenteil, man will sich gegenseitig unterstützen.
Der Bericht von Holger Beckmann. Wer diesen Sommer fliegen will, wird Geduld brauchen. In der Corona-Pandemie haben Luftfahrtfirmen Personal abgebaut. Teils drohen chaotische Zustände. Richten sollen es Helfer aus dem Ausland, denn es fehlen über 7000 Mitarbeiter an deutschen Flughäfen an Luft- und Bodenpersonal. Das hat das IW Köln ausgerechnet.
Hinzu kommt, dass die Pandemie alles andere als vorbei ist. Auch wegen Corona-Krankmeldungen sagte die Lufthansa 3000 Flüge für die Urlaubszeit ab. EasyJet muss allein für Berlin auf 1000 Flüge verzichten. Obwohl sie sich streng genommen dafür gar nicht als zuständig betrachtet, will die Bundesregierung nun helfen, diesen Mangel zu beheben. Kurzfristig. Dafür haben die zuständigen Ministerien Verkehr, Arbeit und Innen eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Doch die Herausforderungen sind gigantisch. Einer der Hauptknackpunkte Punkte liegt in der nötigen Sicherheitsprüfung. Die Kontrolle von Handgepäck und das Abtasten der Passagiere will Innenministerin Nancy Faeser auf keinen Fall von ungelernten Aushilfen aus dem Ausland durchführen lassen, wie ihr Chefsprecher Maximilian Kall jetzt bestätigte. Doch da gerade bei der Gepäck- und Passagierdurchleuchtung die Personalnot besonders groß ist, stellt sich die Frage, ob sich das Problem auf diese Weise lösen lässt. Hinzu kommt, ein Saisonarbeiter auf einem Spargelfeld unterscheidet sich eben doch von einem Mitarbeiter an einem sensiblen Ort wie einem Flughafen. Letzterer muss, egal wo er oder sie eingesetzt ist, sicherheitstechnisch eine blitzsaubere Weste haben und einem aufwendigen Hintergrundcheck unterzogen werden. Aus dem Innenministerium heißt es, diese von den einzelnen Bundesländern vorgenommene Überprüfung dauere in der Regel 2 Wochen. Im Gespräch ist, dass rund 2000 Arbeitskräfte aus dem Nicht-EU-Ausland, vor allem aus der Türkei, angeworben werden. Die Türkei bietet sich insofern an, als aufgrund eines bestehenden Assoziierungsabkommens mit der EU die rechtlichen Hürden nicht gar so hoch sind wie bei anderen Drittstaaten. Völlig unkompliziert ist die Sache deshalb noch lange nicht. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil dringt vor allem darauf, dass die Arbeitskräfte ordentliche, wenn auch zeitlich befristete, Tarifverträge bekommen und in zumutbaren Unterkünften leben können. Hatte man zu Zeiten der Großen Koalition das Problem der prekären Sammelunterkünfte in der Fleischindustrie anzugehen versucht, soll dieses Phänomen nun nicht an anderer Stelle wieder auftauchen. Wie schnell sich diese Fragen klären lassen und wie rasch die neuen Gastarbeiter, wie sie hier und da schon genannt werden, wirklich kommen können, ist noch unklar. Und damit auch, welche Länge die Geduldsfäden haben müssen, die Flugreisende zum Urlaubsstart besser im Handgepäck haben sollten.
Kai Küstner berichtete. Und damit zur Börse, wo sich Impulse aus den USA zunehmend bemerkbar machen. Bianca von der Au.
Schon Ende vergangener Woche hat die Stimmung an der Börse gedreht. Die Sorge vor einem Abschwung der Wirtschaft lässt zumindest vorübergehend nach. Und die Hoffnung, dass die Inflation ihren Zenit erreicht haben könnte, nimmt zu. US-Verbraucherdaten und eine Entspannung an den Öl- und Rohstoffmärkten sprachen zuletzt dafür. Das wiederum könnte die US-Notenbank veranlassen, etwas langsamer in Sachen Zinsanstieg vorzugehen. Schließlich will sie die Wirtschaft nicht abwürgen. So jedenfalls die Erklärung einiger Analysten, warum die Kurse an den Aktienmärkten zuletzt wieder deutlich gestiegen sind. Nach der Erholungsrallye der vergangenen Woche ist die Wall Street heute zwar schwächer, aber wieder im Plus in den Handel gestartet. Im Laufe des Tages bröckelten die Gewinne allerdings ab. Ein ähnliches Bild beim DAX, der aber 0,5% plus bis zum Handelsschluss retten kann. Er schließt bei 13.186 Punkten. Am Rohölmarkt stiegen unterdessen die Ölpreise wieder leicht an. Als ein Grund wird der Plan der G7-Staaten genannt, den Preis für russisches Öl zu deckeln und damit die russischen Staatseinnahmen zu begrenzen. Russland ist nach Medienberichten seit heute übrigens zahlungsunfähig, auch wenn der Kreml das dementiert. Doch seien aufgrund der westlichen Sanktionen fällige Zahlungen des russischen Staats nicht bei den Gläubigern angekommen. Bianca von der Au, ARD Börsenstudio, Frankfurt.